Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Wir sprechen heute unter anderem über eine groß angelegte Tagung zum Kolonialismus in Hamburg und über die neue Choreografie von Sidi Larbi Cherkaoui in Genf. Zuerst aber über No Other Land, der Film des israelisch-palästinensischen Regieduos Yuval Abraham und Basel Adra kommt jetzt ins Kino. Er hat den Dokumentarfilmpreis der Berlinale in diesem Jahr gewonnen und die meisten werden sich erinnern an die Tage und wochenlangen Diskussionen, die der Abschlussgala damals folgten. Diskussionen um pro-palästinensische Solidaritätserklärungen auf der Bühne, das Nicht-Eingreifen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth bis hin zu Antisemitismus Vorwürfen aus der Berliner Kulturpolitik an das Team, die besonders absurd wirkten, wenn man weiß, dass der Großteil von Yuval Abrahams Familie während des Holocaust ermordet wurde. Am Dienstagabend beim Screening des Films in der Berliner Akademie der Künste sagte Yuval Abraham deshalb:
As a Jewish person, like I grew up on the stories of my family being murdered in the Holocaust, and to hear the way you are weaponizing this word to silence.
Also er sagt hier sinngemäß, dass in Deutschland jetzt die Toten des Holocaust als Waffe verwendet würden, um Kritiker an Israels Besatzung mundtot zu machen, wo doch hunderte Menschen dort täglich sterben. Und dass Menschen wie ihm, der für Gerechtigkeit für beide Seiten kämpft, Antisemitismus vorgeworfen wird, das sei wirklich beschämend. Noch einmal versage Deutschland vor der Geschichte.
And history is knocking on Germany's door again, and you are failing. You are failing once again.
Ja, was ist da aktuell passiert? Die Frage gebe ich an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus weiter. Warum kocht das jetzt so wieder hoch?
Naja, man kann es ja am Tonfall auch schon hören, mit dem er sich wehrt, auch gegen diesen Vorwurf. Es ist natürlich schon so, dass der Film einfach in diese ideologisch überhitzte Erregungsspirale des Nahostkonflikts hier reingeraten ist. Und da geht es ja längst nicht mehr darum, ja, zu sehen, zu hören und dann erst zu reden. Und schon nach der Berlinale-Veranstaltung, Sie haben sie ja angesprochen, da wurde ja in einer großen deutschen Tageszeitung behauptet, Israel sei bei der Berlinale-Zeremonie das Existenzrecht abgesprochen worden, was einfach nicht wahr ist. Und dass der Film zum Beispiel auch kürzlich eben auf dem Berliner Hauptstadtportal pauschal und anonym als antisemitisch angekündigt wurde, ist eben wirklich auch absurd. Hingegen kann und muss man, finde ich, darüber reden, ob der Film einseitig israelkritisch ist. Das ist legitim.
Dann lassen Sie uns darüber sprechen, was der Film zeigt, vor allem aber was er erzählt bzw. erzählen will.
Also der Film ist ganz klar aufgebaut. Im Zentrum von No Other Land stehen eben die beiden Regisseure selbst, eben der palästinensische Aktivist Basel Adra und der israelische Journalist und Aktivist Yuval Abraham, den man eben gehört hat. Und wir sehen, wie sie sich kennenlernen, diese beiden jungen Männer in einer Gegend im Westjordanland, in der das israelische Militär palästinensische Dorfbewohner, also rund 1000 Menschen, von ihrem angestammten Land vertreibt, seit Jahrzehnten übrigens, mit Gerichtsbeschluss, der auch umstritten ist, angefochten wurde, weil dort eben in dieser Zone ein militärisches Sperrgebiet eingerichtet werden soll. Und angeheizt wird die Konfrontation, das sieht man auch durch radikale israelische Siedler, die brutale Übergriffe und Angriffe begehen auf diese Menschen, auf die palästinensischen Bauern. Und wir sehen in diesem Film, wie das Militär mit Bulldozern anrückt, wie Häuser, wie eine Schule zerstört werden, Wasserleitungen und Brunnen unbrauchbar gemacht werden. Und wir sehen auch, wie die vertriebenen Palästinenser nachts Häuser wieder aufbauen, wie sie Demonstrationen organisieren. Und der Film macht die Perspektive der Palästinenser radikal und eindeutig und klar zu eigen. Und damit ist er eigentlich eher ein Dokument des Aktivismus als ein Dokumentarfilm.
Da wollte ich gerade noch mal nachfragen, ob das eine Dokumentation ist, die sagt, was ist oder was war in diesem Fall, oder ob sozusagen mit der Gegenüberstellung von kleinen palästinensischen Kindern und israelischen Baggern oder Militärs auch eine Art Überwältigungsstrategie gefahren wird.
Die wird gefahren. Das ist ja von der Perspektive dieses jungen Palästinensers aus legitim, führt aber eben nicht zu Erkenntnisgewinn als Zuschauer. Man kommt zum Beispiel, es entsteht kein Gefühl für den Ort, für die Topografie, die Lebensweise dieser palästinensischen Familien. Immer wieder sieht man die Räumungen, die Konfrontation mit israelischen Soldaten, aber die Hintergründe der Situation, die werden überhaupt nicht gezeigt. Warum wurde die Zone per Gericht zum militärischen Sperrgebiet erklärt? Wer hat wann, unter welchen Umständen darüber entschieden? Also im Wikipedia-Eintrag über diese Gegenden, Massafer Yatta, da erfährt man mehr über diese Gruppierung palästinensischer Dörfer, die von Israel im Sechstagekrieg besetzt wurde. Und ein wirkliches Problem habe ich beim Umgang des Films mit dem dokumentarischen Material. Zum Beispiel sehen wir eine Szene, in der die Filmemacher in ein Handgemenge mit israelischen Militärs geraten, auch Teil der Eskalation sind. Und der Schnitt und die Tonspur suggerieren dann, dass sie auch bei der folgenden Szene dabei sind. Da sieht man den Kampf um einen Stromgenerator. Ein junger Palästinenser wird angeschossen. Das ist ein berühmter Fall. Und das Filmmaterial hat aber offensichtlich ganz jemand anders gedreht. Es sieht auch anders aus und es wird nicht gekennzeichnet. Und das muss man aber kennzeichnen. Man muss wirklich sehr sauber arbeiten und nicht manipulativ in diesen Zeiten als Dokumentarfilm oder auch als Dokument.
Mhm. Welche Rolle, Frau Nicodemus, spielt der Film gerade jetzt im Zusammenhang mit der Diskussion um Israel und die Palästinenser im Gazastreifen?
Ich meine, der Film ist natürlich erschütternd. Also als aktivistisches Statement macht No Other Land wirklich auf ganz ungerechte Vorgänge aufmerksam. Gerade auch bei den Angriffen der israelischen Siedler. Aber als ein solches aktivistisches Dokument vertieft er eben auch, würde ich sagen, die Gräben. Ja, also die israelischen Soldaten bleiben anonym. Die sind so wie Räumungsroboter gezeigt. Die bekommen keine Stimme. Was denken die sich eigentlich dabei, wenn sie immer wieder aufs Neue anrücken müssen? Würde man ja auch mal gern wissen. Und das dokumentarische Kino beginnt ja erst eigentlich in dem Moment herauszufordern und aufzuklären, wenn es die erste einseitige Perspektive verlässt und tiefer bohrt und genau und anders hinschaut.
Katja Nicodemus war das über No Other Land von Yuval Abraham und Basil Adra ab heute im Kino. Vielen Dank. Sidi Larbi Cherkaoui ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Choreografen überhaupt und er verkörpert als Choreograf auch eine der wichtigsten Fragen, die im Tanz gestellt werden, die nach der eigenen Identität nämlich. Er vereinigt unterschiedliche Kulturen in sich, hat einen marokkanischen Vater und eine belgische Mutter und diese Wurzeln hat er bereits in dem Stück Vlaamsch untersucht. Seine neue Choreografie für das Grand Théâtre in Genf heißt Ichsen, arabisch ist das und unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster hat es für uns gesehen. Wiebke, der Titel des Stücks ist ja nicht ganz so leicht zu entschlüsseln. Was bedeutet er?
Ja, genau. Einerseits heißt es Güte, Wohlwollen und auch einfach das Gute tun. Also es hat einen ethischen Hintergrund, ganz stark moralischen Hintergrund. Aber gleichzeitig bezieht sich dieser Name auf einen Vorfall, den man nicht vergessen kann, wenn man wie Sidi Larbi Cherkaoui in Belgien aufgewachsen ist. 2012 wurde ein damals 32-jähriger junger Mann marokkanischen Hintergrunds vor einem Nachtclub getötet, dessen Name Ihsen war auch. Und so versucht Larbi Cherkaoui in diesem Stück einerseits an diese Gewalttat zu erinnern, zu sagen, er selbst fühlt, auch als ein queerer Künstler, Choreograf, mit diesem Opfer. Und das ist etwas, was nicht passieren darf. Er zeigt die Gewalt auch am Rande in dieser Choreografie. Aber ganz überwiegend geht es ihm darum zu fragen, ein Körper, in dem solche Erinnerungen gespeichert sind, multipler Identitäten, wie kann der die ausagieren? Wie kommen die raus, auch in so einer Choreografie, in einem Tanz?
Nun erzählt der Choreograf ja eigentlich in diesem Stück auch die eigenen Wurzeln über die Geschichte von sich und seinem Vater. Was erfahren wir über den?
Also er hat mir erzählt im Gespräch, dass es ihm ganz wichtig war, aufzuräumen mit Klischees über Marokko. Also mit Bildern, die wir vielleicht als Westeuropäer in unserem Kopf haben. Wir fragen uns vielleicht, ja, konnte das gelingen, eine Beziehung zwischen einer katholischen Flämin und einem Einwanderer, einem, wie man damals sagte, Gastarbeiter, der aus Marokko nach Belgien kam. Ja, das konnte gelingen. Larbi Cherkaoui hat diesen Vater nur früh verloren und er begibt sich wie auf eine Reise in das Land, in das er als Kind ja jeden Sommer wochenlang mitgenommen wurde. Und wir sehen zum Beispiel wahnsinnig schöne, zimtfarbene Sandberge auf Projektionen. Wir sehen Ziegen, die weiden. Wir sehen Ziegen, die auch mit Kehlschnitt getötet werden und ausbluten. Wir sehen viele traditionelle Dinge. Vor allem sehen wir aber in Gestalt des wunderschönen Bühnenbilds von Amin Amaresh und der fantastischen Kostüme von dem jungen marokkanischen Kostümbildner und Kostümdesigner und auch Modedesigner Amin Ben Rioush sehen wir eine Überfülle an Farben, an prächtigen Formen, an traditionellen Gewändern, die umgewendet werden sozusagen, von Frauen zu Männern, für alle, in allen Farben. Ganz häufig gibt es Nacktheit mit so Trikots, die nur so Tattoos auf den Körpern zeichnen. Und das ist wunderschön. Das ist wie ein großes Pinabau-Stück im Grunde genommen.
Jetzt schöpft er ja selbst aus einem unendlichen Repertoire aus unterschiedlichen Tanzstilen, die er studiert hat. In welcher Formensprache hat er diese nicht klischeehaften Bilder, wie Sie sagten, diese Choreografie jetzt angelegt?
Also erstmal lebt das von dieser Buntheit und Vielfalt der Formen und der marokkanischen, auch architektonischen Einflüsse, die wir hier zusammengebracht sehen auf Bühne und Kostümen. Aber das Schönste ist, diese Choreografie ist, glaube ich, die großartigste Choreografie, die ich von Chakari bisher gesehen habe. Die Tänze sind ungeheuer oft synchron, ein gemeinsamer Rhythmus, ein gemeinsames Atmen, fast eine somatische Ebene zieht sich durch dieses Stück, die sagt, Tänze können verbinden, Tänze können kommunikativ sein und sie verbinden uns nicht nur im Frieden und in einer großen Freude miteinander, im Genießen dieser wunderschönen Musik von Jasser Hadj Youssef, sondern sie verbinden uns auch mit unserer Tradition, mit den Toten, mit unserer Herkunft, mit unserer Familie. Und so strahlt dieses Stück einen großen, großen Frieden aus. Manchmal vielleicht zu viel Harmonie.
Herzlichen Dank, Wiebke Hüster. Sie sprach über die neue Choreografie von Sidi Larbi Cherkaoui in Genf. Keine andere Tagung auf deutschem Boden hatte ähnlich weltpolitische Bedeutung. Die Rede ist von der Berliner Afrika-Konferenz, die Otto von Bismarck 1884 einberufen hatte, bei der ein halber Kontinent zwischen den Kolonialmächten verteilt wurde wie eine Torte. Sie leitete eine 30-jährige Phase Deutschlands als Kolonialmacht ein und mittelbar auch den damit zusammenhängenden Völkermord an den Herero und Nama. Exakt 140 Jahre ist diese Konferenz jetzt her. Die Politik interessiert sich kaum für das Datum. In der Forschung aber wird die Kolonialgeschichte Deutschlands, die jahrzehntelang ignoriert oder klein geredet worden war, seit Jahren aufgearbeitet. Im Kontext von Forschungsstellen oder auch postkolonialen Initiativen in den Städten. Zum Abschluss einer umfangjährigen 10-jährigen Recherche zum postkolonialen Erbe Hamburgs findet gerade eine Tagung an der Uni Hamburg statt und ich konnte mit dem Leiter der Forschungsstelle, Jürgen Zimmerer, über deren Ergebnisse sprechen. Zu einigen Hamburger Kaufleuten und ihrer Rolle im Kolonialismus gab es heute Mittag schon eine Reihe von Vorträgen.
Ja, also man muss sich ja nur die Woermanns anschauen in Hamburg, die ja quasi Bismarck zum Kolonialreich gedrängt haben, schon 1883, 1884, die vom Genozid an den Herero und Nama profitiert haben, weil sie ein quasi Monopol für die militärischen Transporte nach Deutsch-Südwestafrika hatten. Und da gibt es viele andere Firmen und Familien, die es teilweise heute noch gibt, die es teilweise nicht mehr gibt. Aber Hamburg hat quasi den Kolonialismus in seiner DNA.
Sie haben die Tagung eröffnet mit einem Film Swakopmund. Das ist eine filmische Rekonstruktion, die Kolonialismus, Zwangsarbeit und Ausbeutung in einer Hafenstadt im heutigen Namibia rekonstruiert und die möglich war mit Hilfe von Forensic Architecture und durch die Analyse vieler verschiedener Quellen. Was ist dabei herausgekommen?
Also Forensic Architecture konnte quasi historische Fotos, Erzählungen von Herero und Nama, die in den jeweiligen Familien tradiert wurden, quasi mit Computer in die Stadt Swakopmund wieder hineinversetzen, quasi rekonstruieren und damit zeigen, wie großflächig auch das Arbeitslager, das Konzentrationslager eben damals war. Wir wissen zum Beispiel, dass eines der Konzentrationslager von der Reederei Woermann betrieben wurde, der Hamburger Reederei, die ich vorhin erwähnte, sodass man sagt, quasi Swakopmund ist quasi in Südwestafrika der Partner, das Gegenstück zu Hamburg. Und deshalb haben wir das benutzt, um eben in Hamburg darauf zu verweisen, den Film zu zeigen und sagen, im Grunde für Hamburg gibt es in vielen Regionen und in vielen Ländern Afrikas quasi Gegenstücke und die muss man mit rekonstruieren und dann zeigt man auch, wie sehr das verwoben ist miteinander.
Ja, und auch die berühmte Afrika-Konferenz, die das alles erst möglich gemacht hatte, zu der Reichskanzler Otto von Bismarck 1884, also genauer morgen vor 140 Jahren eingeladen hatte, und die die eroberten Kolonien damals zur Freihandelszone erklärt hatte, auch die wird ja heute anders beurteilt. Damals sprach man etwa von der Zivilisierung Afrikas. Welche neuen Einschätzungen dazu haben Sie schon gehört?
Also wir haben lange diskutiert, heute früh schon, wie bedeutsam die Konferenz eigentlich war. Und die mehrheitliche Meinung war eben, dass im Grunde hier die Regeln geschaffen wurden, mit der die Europäer Afrika sich aufteilen konnte. Und dass das eben quasi die Grundlage setzte für die Ausbeutung Afrikas und für alles, was dann kam, eben auch bis zu Bürgerkriegen und Minderheitenkonflikten in der Gegenwart oder in den letzten 30, 40 Jahren seit der Unabhängigkeit, weil diese Kolonien, die dort abgesprochen wurden, wurden ja zu unabhängigen Staaten und haben die Minderheitenprobleme quasi geerbt.
Und das wissen wir heute alles. Und wie bewerten Sie, Jürgen Zimmerer, im Licht dieser Ergebnisse nun den Stand der Erinnerungskultur in Sachen Kolonialismus in Deutschland?
Also ich bin sehr skeptisch mittlerweile. Zum Ersten ist es ja auffallend, dass zum 140. Jahrestag dieser Konferenz wie zum 120. Jahrestag des Genozids an den Herero Nama, der auch dieses Jahr ist, im Grunde keine große Politikerinnenrede stattfand, keine große Veranstaltung offizieller Natur. Man möchte sich damit eigentlich nicht mehr auseinandersetzen. Und zum Beispiel die Forschungsstelle in Hamburg, von der es noch im April hieß, sie wird verstetigt, sie ist ungefährdet, wird jetzt aufgelöst Ende des Jahres.
Und das von einer rot-grünen Regierung. Jürgen Zimmerer war das, Leiter der Forschungsstelle Hamburgs Postkoloniales Erbe, über die Abschlusstagung des Projektverbunds. Und noch ein Hinweis, heute Abend eröffnet das Festival Dekoloniale und eine Ausstellung zum Thema in Berlin. Wir bleiben in gewisser Weise beim Stichwort Erinnerungskultur, denn das Berliner Museum für europäische Kulturen möchte an verlorene, aufgegebene Ortschaften mit einem Ausstellungsprojekt erinnern, das gerade durch mehrere Länder Südosteuropas tourt. Es heißt Atlantida Lumi Pierdute, im Anklang an das sagenumwobene, untergegangene Inselreich Atlantis. In der alten rumänischen Bergbaustadt Regita macht das Projekt zurzeit Station. Thomas Wagner war für uns dort.
Ein Kirchturm aus einem Giftsee. Das ist in Siebenbürgen innerhalb des Karpatenbogens, wo ein Dorf stand, das einem Kupfertagebau weichen musste. Und der ganze Giftschlamm, der resultierte, zusammen mit dem Abraum ins Tal gekippt wurde, wo ein Dorf, Jamana hieß es, verschwunden ist. Der Kirchturm ist stehen geblieben.
Werner Kremm steht andächtig vor einem großformatigen Foto, zu sehen im Museo Banatului Bontan, dem Museum für Bergwerksgeschichte im westrumänischen Reschița. Kremm lebt in Reschița, arbeitet als Zeitungsjournalist. Wenn es um Geschichte und Geschichten aus der Region geht, gilt der 70-Jährige als eine Art wandelndes Lexikon. Kein Wunder, dass er bei einem Foto ein paar Meter weiter sofort wieder lossprudelt mit den Hintergründen. Zu sehen dort eine große Wiese, darauf Obstbäume und von viel Grün überwucherte Mauerreste.
Lindenfeld war eines der deutsch-böhmischen Dörfer in Westrumänien. Auf 1100 Meter Seehöhe, beginnend mit den 60er Jahren, ist Lindenfeld entsiedelt worden. Einmal wegen der schweren Lebensbedingungen da oben, dem langen Winter, der Isoliertheit, der Abgeschiedenheit. Und zum Zweiten hat es auch schon erste Inzuchtanzeichen gegeben und man hat die Entsiedlung von Lindenfeld gefördert.
Germana, Lindenfeld, zwei Dörfer in Rumänien, die einfach verschwunden sind, wie etliche weitere Ortschaften.
Im Projekt nehmen rumänische, ungarische, serbische, kroatische und slowenische Partner teil.
Erklärt Andrea Fandor, Projektleiterin beim Museum Europäische Kulturen in Berlin, dass das Ausstellungsprojekt auf den Weg gebracht hat. Dabei haben Fandor und ihr Team mit Kulturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in allen 5 Ländern zusammengearbeitet.
Was uns hier wichtig war, nicht nur Zahlen und Fakten zu sammeln, sondern persönliche Geschichten und wie es denen jetzt geht.
Wie geht es zum Beispiel jenem Musiker aus dem rumänischen Dorf Herdea? In der Ausstellung zu sehen, ein hölzerner, in die Jahre gekommener Kontrabass, darüber Fotos, die verfallene Steinmauern unter einer Hochspannungsleitung zeigen.
Da wurde eine Hochspannungsleitung vom nahegelegenen Wärmekraftwerk direkt über das Dorf gelegt. Und das Summen ist so laut dieser Leitungen, dass der Musiker die Musik aufgegeben hat. Und seine Bassgeige hat er dann dem Museum geschenkt.
Verlassene Orte und die Schicksale der Menschen, die dort gelebt haben. Für jedes der beteiligten Länder Ungarn, Rumänien, Serbien, Slowenien und Kroatien stellt das Berliner Museum Europäische Kulturen eine eigene kleine Ausstellung zusammen. Den Anfang haben die Fachleute in Ungarn gemacht. Nun ist Rumänien an der Reihe. In den kommenden Jahren folgen die übrigen Länder.
Und danach möchten wir einige Teile oder alle Ausstellungen in Deutschland zusammenführen.
Die Erinnerung wachhalten an verlorene Ortschaften in Südosteuropa. Das hat Projektleiterin Andrea Fandor, selbstgebürtige Ungarin, zu ihrer Herzensangelegenheit erklärt.
Weil das sind alles Schicksale und das sind Geschichten. Das sind ganz viele Geschichten, das sind Kulturen, die da verschwinden.
Und zwar bis in die jüngere Geschichte, ja bis in die Gegenwart hinein.
Zum Beispiel der jüngste verschwundene Ortschaft im Projekt, das ist vom vorigen Jahr, wo diese große Flut- und Unwetterkatastrophe in Slowenien gab. Und da wurde ein Dorf mit dem Erdboden gleichgemacht wegen Erdrutsche und Überflutung. Also das ist auch ein Grund, wo Ortschaften verschwinden.
Führten vor Jahrzehnten noch politische und wirtschaftliche Gründe zum Verschwinden von Ortschaften, so ist heute der Klimawandel als weitere Ursache dazugekommen. Somit könnte die Beschäftigung mit verschwindenden Dörfern und Regionen aktueller kaum sein.
Thomas Wagner berichtete aus Rumänien. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es zunächst um die Schließung des preisgekrönten Gulag-Museums in Moskau.
Angeblich soll das Museum gegen Brandschutzmaßnahmen verstoßen haben, so zumindest lautet die offizielle Begründung von Seiten des Kulturamts in Moskau. Seit über 20 Jahren hat das Gulag-Museum in einer Dauerausstellung an die Exzesse des Stalinismus erinnert. Außerdem konnten Besucher im Dokumentationszentrum die Geschichte von Familienmitgliedern recherchieren, die in der Sowjetzeit Opfer staatlicher Repressionen wurden. Dafür wurde das Gulag-Museum 2021 vom Europarat ausgezeichnet. Wann und ob es wieder öffnet, ist nicht bekannt. In Mailand weigert sich ein Kinobetreiber, einen Dokumentarfilm über eine Holocaust-Überlebende zu zeigen. Aus Angst vor pro-palästinensischen Protesten, wie er gegenüber der Zeitung La Repubblica begründet hat. Der Film erzählt die Lebensgeschichte der Mailänderin Liliana Segre, die das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau überlebt hat. Heute ist die 94-Jährige in Italien Senatorin auf Lebenszeit und seit geraumer Zeit wieder Opfer von antisemitischen Schmähungen. Wem gehört die Öffentlichkeit? Diese Frage drängt sich auch mit Blick auf die neue Rolle von Elon Musk in der US-amerikanischen Regierung auf. Der reichste Mann der Welt soll fortan den mächtigsten Mann der Welt in Fragen von Regierungseffizienz beraten. Für den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen klingt das verdächtig nach Oligarchie.
Elon Musk hat seine Macht auf Twitter bzw. X massiv eingesetzt. Er hat seine Tweets in besonderer Weise begünstigen lassen. 1,2 Milliarden Menschen erhalten einen solchen Desinformationstweet von seiner Seite. Er hat sich als ein zunehmend missionarischer Kulturkämpfer gebärdet, der das Virus woker Gesinnung auszurotten trachtet. Er hat Journalisten nach Belieben gecancelt und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Twitter bzw. X verfolgen lassen. Also all dies sind Indizien dafür, dass das Prinzip der Gewaltenteilung da schlicht und einfach nicht mehr gilt.
So Bernhard Pörksen heute Morgen im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Neuigkeiten gibt es außerdem von der nächsten Ausgabe der Berlinale. Regisseur und Drehbuchautor Todd Haynes wird neuer Jurypräsident. Von ihm stammen so unterschiedliche Filme wie die fiktive Bob Dylan-Biografie I'm Not There oder der Spielfilm May December, der in diesem Jahr für den Oscar nominiert war. Und auch diese Personalie ist jetzt offiziell. Chala Ilk wird neue Intendantin am Maxi-Gorki-Theater in Berlin.
Danke, Hanna Rau. Und das war Kultur heute. Nach uns folgen die Nachrichten. Und dann in den Informationen am Abend hören Sie Beiträge unter anderem zu den neuen Mehrheiten, die sich im Bundestag für erste Gesetze finden und über die 800 Millionen Euro Strafe für Meta. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.